Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
Mord im Zwielicht. Anja spürte die Aufregung in sich hochsteigen, als sie den Blick auf den Horizont richtete und der Fahrtwind ihr langes, schwarzes Haar kämmte. Mit einem merkwürdigen Gefühl aus Nervosität und gleichzeitiger Geborgenheit klammerte sie sich noch stärker an ihren Vordermann und hielt ihn ganz fest. Sie und Seppo waren erst seit wenigen Wochen zusammen. Und nun saß sie hier auf dem Rücksitz seines Mopeds und rauschte mit ihm gemeinsam durch die frühsommerliche Landschaft Finnlands. Noch nie hatte sie sich in ihrem Leben so lebendig und abenteuerlustig gefühlt. Ein kurzes Leben, das schon bald ein brutales Ende finden sollte. Dabei vertraute sie Seppo, so viel stand fest. Er hatte so eine ruhige und besonnene Art an sich, die sie einfach unwiderstehlich fand. Deswegen hatte sie auch ohne zu zögern zugesagt, als er sie zu einem gemeinsamen Campingwochenende zusammen mit seinem besten Freund Nils und dessen Freundin Myla eingeladen hatte. Dass ein weiteres Mädchen mit dabei war, das Anja obendrein kannte und genauso wie sie erst 15 Jahre alt war, hatte ihr die Entscheidung noch leichter gemacht. Einzig und allein ihr Vater wäre wohl dagegen gewesen, hätte Anja ihn in ihre Pläne eingeweiht. Ihr Vater hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er Seppo nicht sonderlich leiden konnte, was die junge Beziehung von vornherein belastete. Also hatte sie lieber zur Notlüge gegriffen und erzählt, sie würde das Wochenende bei einer Freundin verbringen, damit es erst gar nicht zu Diskussionen käme. Und zum Glück war der Bodomsee, das Ziel ihrer Reise, ja auch gar nicht so weit entfernt. Die vier Jugendlichen kamen aus Espoo, einem Nachbarort der finnischen Hauptstadt Helsinki, der zugleich nur wenige Kilometer vom Bodomsee entfernt lag. Es war das Jahr 1960. Handys, Internet oder auch nur die Ortung per GPS noch lange Zukunftsmusik. Und es war der Beginn einer Ära des Aufbruchs, in der sich junge Menschen immer mehr von ihren spießigen Eltern emanzipierten. Damals dachte auch niemand, dass sich in einem der sichersten Länder der Welt ein derart grauenvolles Verbrechen zutragen würde, das die finnische Gesellschaft bis heute erschüttert und gleichermaßen spaltet. An jenem 4. Juni 1960 näherte sich schon bald die Sommersonnenwende, was in den skandinavischen Ländern vor allem eines bedeutete: 24 Stunden ohne völlige Dunkelheit. Grenzenlos lang sind dort oben im Frühsommer die Tage, denn die Sonne verschwindet nur knapp hinter dem Horizont und hinterlässt ein geradezu magisches Leuchten am Nachthimmel, ein Zwielicht, das jede Szenerie friedlich und gleichermaßen unheimlich anmuten lässt. Entsprechend hatten die vier Teenager keinen Zeitdruck, als sie am späten Nachmittag den See mit den Motorrädern erreichten. Nils, der mit seinen 18 Jahren der älteste der Truppe war, hatte einen besonders abgelegenen Spot ausgesucht, fern von all den anderen Badegästen und Anglern. Vergnügt sprangen Anja, Myla, Seppo und er direkt nach der Ankunft ins Wasser und alberten herum. Mit dem Einsetzen der zarten Dämmerung entzündeten sie ein Feuer, aßen Sardinen aus der Dose, erzählten sich allerlei Klatsch und Tratsch aus der Schule oder sponnen Pläne, wie es nach den Sommerferien für sie weitergehen würde. Nils hatte sogar eine Flasche Schnaps mitgebracht, die er sich allerdings nur mit seinem Freund Seppo teilte. Die Mädchen blieben vernünftig und lehnten ab. Als Anja und Myla zu fortgeschrittener Stunde schließlich beschlossen, sich im Zelt schlafen zu legen, blieben die beiden Jungs noch auf, um ein paar Dinge unter vier Augen zu besprechen. Mit der inzwischen gut geleerten Schnapsflasche setzten sie sich direkt ans Wasser, während die Mädchen etwas weiter oben im Zelt bereits fest schliefen. Gesprächsstoff hatten die beiden 18-Jährigen wahrlich genug. Während Seppo sich sein schlechtes Verhältnis zu Anjas Vater und seine Zukunftsängste in seinem künftigen Job als Elektriker von der Seele sprach, hatte Nils ganz andere Probleme. Myla, mit der er ebenfalls erst seit kurzem zusammen war, hatte nämlich schon einen Freund. Sie traf sich mit Nils heimlich hinter dessen Rücken und er war sich nicht sicher, wie lange er noch die zweite Geige spielen wollte. Gegen 2.30 Uhr beschlossen auch die beiden Jungs, dass es genug war und taumelten einander untergehakt in Richtung des Zelts. Ungeschickt quetschten sie sich ins Innere und hatten Mühe, überhaupt einen Platz zwischen den schlafenden Mädchen zu finden. Die vier hatten für ihre Übernachtung am See nur ein einfaches Zweimannzelt mitgebracht. Stille kehrte am Ufer des Bodumsees ein. Was dann, nur wenige Stunden später, auf diesem idyllischen Fleckchen Erde geschehen sollte, dafür hat bis heute niemand eine plausible Erklärung. Als Nils am folgenden Nachmittag des 5. Juni erwachte, hatte er zunächst keine Ahnung, wo er überhaupt war. Er wusste nur, dass sein Kiefer und sein Brustkorb schrecklich schmerzten. Mühsam blinzelte er den grellen Neonröhren entgegen, die von der Decke hingen. Und als er schließlich die zahlreichen Personen in weißen Kitteln und mit Mundschutz schemenhaft erkannte, dämmerte ihm, wo er war. Jemand musste ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Was also war mit ihm geschehen? Hatte er vielleicht einen Motorradunfall gehabt? Nachdem der 18-Jährige allmählich das Bewusstsein zurückerlangt hatte und ansprechbar war, setzte sich ein Arzt an sein Bett und erzählte, was in der vorangegangenen Nacht vorgefallen war. Nicht weit hinter ihm stand Nils Mutter mit verweinten Augen, vollkommen entkräftet und zugleich sichtlich erleichtert, dass ihr Sohn überhaupt noch lebte. Denn was der Arzt zu berichten hatte, klang auch in Nils Ohren zunächst vollkommen ungeheuerlich. Am Vormittag desselben Tages hatte ein Badegast das Zelt der vier Jugendlichen am Bodumsee entdeckt. Es war ihm schon von Weitem aufgefallen, da jemand es mit einer scharfen Klinge komplett zerfetzt hatte und der Stoff über und über mit Blut besudelt war. Schnell hatte er die Polizei und den Notarzt verständigt. Beim näheren Betreten der Szenerie hatte sich das eigentliche Grauen offenbart. Unweit des Zeltes lag Nils neue Freundin Myla, tot. Man hatte sie mit einem stumpfen Gegenstand und unzähligen Messerstichen grauenvoll zugerichtet. Gleiches galt für seinen besten Freund Seppo und Anja. Beide wurden ebenfalls tot und brutal zugerichtet in dem mit Blut durchtränkten Zelt gefunden. Der Ort, wo man auch Nils entdeckte, sein Leben an einem hauchdünnen Faden hängend. Mit einem mehrfach gebrochenen Kiefer und zwei tiefen Schnittwunden im Brustkorb wurde Nils direkt ins nächste Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. An seiner erheblichen Erinnerungslücke zu den Vorkommnissen der letzten Nacht konnten die Ärzte allerdings nicht viel richten. Und entsprechend war Nils, den inzwischen auf den Plan gerufenen polizeilichen Ermittlern, auch keine große Hilfe. Er erinnerte sich noch, wie er und Seppo sich zu den Mädchen legten. Im nächsten Moment stand plötzlich eine schwarze Gestalt über ihm und schlug auf ihn ein. Um sich herum hörte er das panische Geschrei der anderen. Dann wieder absolute Stille und Dunkelheit, bis er im Krankenhaus aufwachte. Die Polizei rekonstruierte derweil anhand des Schauplatzes des Verbrechens einen möglichen Tathergang. Man stellte zunächst fest, dass der Täter als erstes die Schnüre zu den Heringen im Boden gekappt hatte, damit das Zelt kollabierte und die Jugendlichen weniger einfach fliehen konnten. Dann stach er von außen durch die Zeltwände mit einem scharfen Messer und schlug mit einem stumpfen Gegenstand auf die Jugendlichen ein. Weder die Tatwaffen noch einige Gegenstände der Opfer konnten während der Analyse des Tatorts ausfindig gemacht werden. So fehlten beispielsweise auch die Schlüssel zu den Motorrädern der Jungs. Die Maschinen selbst hatte allerdings niemand entwendet. Etwa 500 Meter entfernt fand man Nils Schuhe versteckt im Wald, ein Umstand, der erst viele Jahre später genauer unter die Lupe genommen werden sollte. Leider beging die damalige Polizei schon in den ersten Stunden ihrer Ermittlung schwerwiegende Fehler. So wurde der Tatort durch ein fehlendes Absperrband viel zu schnell für jedermann zugänglich gemacht. Und obendrein durfte sich auch schon bald die Presse dazu gesellen und Fotos von der grauenvollen Szenerie schießen. So trampelten also noch in der heißen Phase der Indiziensammlung viel zu viele Menschen am Tatort herum und zerstörten dabei mit Sicherheit sehr wichtige Hinweise. Immerhin brachte die Befragung von möglichen Zeugen aus der näheren Umgebung ein paar erste Spuren mit Blick auf den Täter. Bevor jemand den grausigen Fund am Vormittag des 5. Juni der Polizei gemeldet hatte, hatte bereits gegen 5.30 Uhr früh eine Gruppe von Pfadfindern aus der Ferne gesehen, dass das Zelt der Jugendlichen eingestürzt war. Doch nicht nur das. Die Gruppe hatte außerdem einen großen, stattlichen Mann mit blonden, zurückgegelten Haaren registriert, der sich gerade in Richtung Wald entfernte. Eben dieser Mann war auch von einem Fischer gesehen worden, der in der Nähe seine Rute in den frühen Morgenstunden ins Wasser geworfen hatte. Die Personenbeschreibung all dieser Zeugen war so detailliert, dass man immerhin ein Phantombild des Verdächtigen anfertigen konnte. Da die Ermittler abgesehen von diesen Zeugenaussagen allerdings nicht viel in der Hand hatten, bemühte man sich darum, weitere Details aus Nils Gustafsen, dem einzigen Überlebenden des Massakers, herauszubekommen. Da dieser aber nach wie vor nur schemenhaft den Überfall erinnerte, wandte man eine recht unkonventionelle Methode bei dem 18-Jährigen an. Hypnose. In Trance lieferte Nils nun ein deutlich genaueres Bild von dem Menschen, der seine drei Freunde auf dem Gewissen hatte. Auch er sprach von einem Mann mit zurückgegelten hellen Haaren, der außerdem große Augen und eine von Akne zerfurchte Haut gehabt haben soll. Die Beschreibung passte sehr gut zu den Aussagen der weiteren Zeugen. Und als man Nils das Phantombild zeigte, bestätigte er, dass diese Skizze zu seiner Erinnerung passen würde. Die Frage war nur, wer war dieser Mann? Die weiteren Ermittlungen rückten einige Verdächtige ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die entweder einen Bezug zum Bodumsee oder direkt zu den Jugendlichen hatten. Eine erste mögliche Spur war, dass der damalige offizielle Freund von Maila, ein gewisser Pauli Pirinen, irgendwie Wind von ihrer Affäre mit Nils bekommen hatte und ihnen an den Bodumsee gefolgt war, um sich dort mitten in der Nacht zu rächen. Doch dieses Szenario konnte schnell ausgeschlossen werden. Zum einen hatte Pirinen ein wasserdichtes Alibi und wirkte ehrlich erschüttert, als er von dem Mord an seiner Freundin erfuhr. Zum anderen hatte er gar kein Fahrzeug, um überhaupt selbstständig zu dem See zu gelangen. Er hätte zudem keinen Grund gehabt, die beiden anderen Teenager Seppo und Anja zu töten. Sie hatten mit der ganzen Sache schließlich nichts zu tun. Also wandte man sich anderen, potenziell Tatverdächtigen, zu. Einer davon war ein Mann namens Karl Waldemar Gilström. Der 51-Jährige betrieb zum Zeitpunkt der Morde einen Kiosk am Bodumsee und war in der Gegend schon länger für sein gewalttätiges Verhalten bekannt. Er hatte vorbeifahrende Fahrradfahrer mit Steinen beworfen, Fremde auf seinem Grundstück mit einer Waffe bedroht und, was für die Ermittler besonders interessant war, wiederholt die Zeltschnüre von Campern zerschnitten, und zwar mit einem langen, scharfen Messer, das er stets an seinem Gürtel trug. Man fand auch heraus, dass es zuvor einen direkten Kontakt mit den Jugendlichen gegeben hatte. Seppo hatte am Nachmittag ihrer Anreise bei Geströms Kiosk eingekauft und war von dessen Frau bedient worden. Sie musste ihrem Mann also gesagt haben, dass ein paar neue Camper am See aufgetaucht waren. Aber war der 51-Jährige tatsächlich so unberechenbar und gewaltbereit, dass er noch in derselben Nacht das Zelt aufsuchte und wie ein Wahnsinniger auf die Truppe mit seinem Messer einstach? Weitere Ermittlungen ließen die Spur zu dem Kioskbesitzer jedenfalls schon bald wieder erkalten. Zum einen gab seine Frau ihm ein starkes Alibi und behauptete, Gilström sei in der Nacht der Morde definitiv zu Hause gewesen. Wer die Gilströms kannte, wusste, dass die Ehefrau ihren Partner aufs Tiefste verabscheute und keinen Grund hatte, ihn gegenüber der Polizei zu decken. Außerdem fand man bei der Durchsuchung des Hauses keinen Hinweis im Zusammenhang mit dem Verbrechen. Vielleicht ja, weil Karl Gilström direkt am folgenden Tag einen Teich auf seinem Grundstück ausgehoben hatte? So ein Ort bietet schließlich die ideale Gelegenheit, um etwas verschwinden zu lassen. Beweisstücke etwa. Am Tag nach der Ermordung der Jugendlichen machte die Polizei außerdem ein Foto von dem 51-Jährigen mit freiem Oberkörper. Man fand jedoch keine Spuren eines Kampfes auf seiner Haut, obwohl die Jugendlichen sich in der Auseinandersetzung mit dem Täter sicherlich aufs Schärfste gewehrt hätten. Daraufhin fasste man einen anderen Tatverdächtigen näher ins Auge. Einen deutschen Kriegsveteranen namens Hans Assmann, der nur wenige Kilometer entfernt von dem Tatort zusammen mit seiner Frau ein Haus bewohnte. Aßmann war aus zwei Gründen sehr auffällig geworden. Zum einen zeigte ein Foto ihn inmitten der trauernden Gemeinde stehen, als die drei Mordopfer Maila, Seppo und Anja am 13. Juni 1960 zu Grabe getragen wurden. Und das, obwohl er überhaupt keinen persönlichen Bezug zu den Jugendlichen gehabt hatte. Zum anderen passte das mithilfe der Zeugenaussagen angefertigte Phantombild geradezu erschreckend gut auf Aßmanns äußeres Erscheinungsbild. Er war groß und muskulös, hatte blondes, zurückgegeltes Haar, große, hervorgetretene Augen und tiefe Aknenarben im Gesicht. Was ihn allerdings in den Augen der Polizei wirklich verdächtig machte, war der Umstand, dass Aßmann am Tag nach den Morden, am 5. Juni, in einem Krankenhaus in Helsinki vorstellig geworden war. Er hatte über Bauchschmerzen geklagt und war gleichzeitig extrem unhöflich gegenüber Pflegepersonal und Ärzten gewesen. Eine Krankenschwester hatte außerdem an ihm beobachtet, dass er schlammige Schuhe trug, seine Fingernägel total verdreckt waren und er außerdem Blutspuren auf seiner Kleidung hatte. Die Polizei interessierte sich auch deshalb so für den Deutschen, weil er auch in weiteren Mordfällen, die sich zuvor in Finnland ereignet hatten, auf der Liste der potenziell Verdächtigen stand. Und obwohl der ehemalige Soldat sich sogar bereitwillig so manches Verbrechen nachsagen ließ, brachte auch mit Blick auf die Bodomsee-Morde ein solides Alibi die ernüchternde Erkenntnis: Hans Aßmann war in jener Nacht bei seiner Geliebten in Helsinki gewesen. Bezeugt werden konnte dies außerdem von deren Schwester und wiederum deren Ehemann. Damit schied er ebenfalls als Verdächtiger vorerst aus. Wer also war wirklich für die grauenvollen Morde an jenem verhängnisvollen 5. Juni 1960 verantwortlich? Es sollte weitere 44 Jahre dauern, bis dieser inzwischen zum Cold Case degenerierte Fall erneut an die Oberfläche kam und man nun mit neuen Technologien an der Hand die Ermittlungen wieder aufnahm. Ende März des Jahres 2004 klingelte die Polizei an einer Haustür in Helsinki. Kurz darauf öffnete ein ziemlich verdatterter Nils Gustafsson die Tür und fragte, ob es endlich einen Durchbruch in dem Mordfall gegeben hatte, den er als einziger Jahrzehnte zuvor überlebt hatte. Ja, antworteten die Beamten trocken und nahmen den mittlerweile 61-Jährigen direkt in polizeilichen Gewahrsam. Man hatte eine erneute forensische Untersuchung der Beweismaterialien veranlasst und auch die gerade erst aufkommende DNA-Analyse mit in die Ermittlung einbezogen. Die Ergebnisse legten nun folgendes Szenario nahe. Man war überzeugt, dass Nils Gustafsson für die Morde an seinen drei Freunden selbst verantwortlich gewesen war. Polizei und Staatsanwalt argumentierten, dass es zwischen Nils und Seppo wahrscheinlich schon zuvor im Laufe des Abends zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, während derer er sich den Kiefer gebrochen hatte. Da auch Maila, seine potenzielle neue Freundin, ihn an jenem Abend sexuell abgewiesen hatte, war der 18-Jährige schließlich im Vollrausch auf die anderen Jugendlichen losgegangen und hatte sie in einem Wutanfall getötet. Während der Fall vor Gericht verhandelt wurde, zog man auch die Schuhe von Nils Gustafsson erneut als wichtiges Indiz heran, die man damals etwa 500 Meter vom Tatort entfernt in einem Waldstück gefunden hatte. Die Anklage argumentierte, dass sich auf den Schuhen nur das Blut der anderen Opfer befunden habe und im Inneren der Schuhe gar kein Blut gefunden wurde, was nahelegte, dass Gustafsson die Schuhe selbst getragen hatte, während er seine Freunde getötet haben musste. Außerdem traten neue Zeugen auf den Plan und berichteten, sie hätten damals die vier Jugendlichen in den Stunden vor dem Übergriff lauthals streiten sehen. Eine weitere Zeugin behauptete, Nils habe sein Verbrechen mehr als ein Jahrzehnt später ihr gegenüber spontan an einer Bushaltestelle in Helsinki gestanden. Die Verteidigung widersprach und sagte, dass Nils seine Schuhe höchstwahrscheinlich außerhalb des Zeltes deponiert hatte, bevor er sich zum Schlafen zu den anderen gelegt hatte. Von daher könne jeder andere sie während des Übergriffs angezogen und später im Wald versteckt haben. Auch die zusätzlichen Zeugen büßten schnell an Glaubwürdigkeit ein, zumal sie sich bei ihren Aussagen in Widersprüchen verstrickten und es immer fraglicher schien, ob sie Nils Gustafsson überhaupt je begegnet waren und nicht einfach nur um Aufmerksamkeit heischten. Daher kam auch das Gericht final zu dem Schluss, dass die Beweislast nicht ausreichte, um Nils Gustafsson den Mord tatsächlich nachzuweisen. 2005 wurde der mittlerweile 62-Jährige von allen Anklagepunkten freigesprochen und erhielt eine Entschädigungszahlung von 45.000 Euro. Während er selbst immer wieder seine Unschuld betont, ist Finnland bis heute in der Schuldfrage zu Nils Gustafsson massiv gespalten. Denn natürlich bleibt am Ende das Rätsel, wer es sonst gewesen sein soll. Wie das völlig willkürliche Werk eines Wahnsinnigen mutet die Tat in jedem Fall nicht an, denn angesichts der heftigen Brutalität gegenüber den Jugendlichen musste der Täter ein starkes Motiv gehabt haben. Immerhin haben die neuen kriminaltechnologischen Entwicklungen noch weitere Erkenntnisse gebracht. Auf einem Kissenbezug, der in jener verhängnisvollen Juninacht draußen vor dem Zelt gelegen hatte, hatte man eine fremde DNA-Spur aus männlicher Körperflüssigkeit sichern und auswerten können. Das Ergebnis: sie gehörte weder zu Nils Gustafsson noch zu seinem besten Freund Seppo. Es musste sich also ein weiterer Unbekannter vor Ort aufgehalten haben. Nachdem der deutsche Kriegsveteran Hans Aßmann, der zwischenzeitlich als dringend tatverdächtig galt, längst verstorben war, übermittelte dessen Sohn der Polizei freiwillig eine DNA-Probe. Auch diese stimmte nicht mit der Spur auf dem Kissenbezug überein. Zu guter Letzt bleibt nur noch die genetische Testung des Kioskbesitzers Karl Waldemar Gilström, der damals ebenfalls zum engsten Kreis der Verdächtigen gehörte. Gilström nahm sich 1996 selbst das Leben, indem er sich in dem nunmehr berüchtigten Bodumsee ertränkte. Man erzählt sich, er habe am Tag zuvor einem engen Freund gestanden, dass er für die grauenvollen Morde am 5. Juni 1960 verantwortlich war. Auch das damalige Alibi durch dessen Frau, er habe die ganze Nacht zu Hause verbracht, ist zwischenzeitlich stark ins Wanken geraten. Klärung könnte nur noch ein DNA-Test durch Gilströms einzigen Sohn bringen. Dieser weigert sich jedoch bis heute, den Ermittlern eine Probe zukommen zu lassen. Nils Gustafsson ist mittlerweile 81 Jahre alt. Der letzte Augen- und Zeitzeuge, inzwischen ebenfalls im Winter des Lebens angekommen. Und so wird der Bodumsee-Fall wahrscheinlich und traurigerweise für immer ein Cold Case bleiben. Und wir werden niemals erfahren, wer damals Maila Björklund, Anja Mäcki und Seppo Boismann so brutal aus dem Leben riss. In den Gedanken einer ganzen Nation und vieler Menschen über die Grenzen Finnlands hinaus bleiben diese Jugendlichen, die einst ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, zumindest eines: unvergessen.